Es ist mir eine große Freude, heute mit euch zusammen dieses herausfordernde Thema zu betrachten. Was liebst du an deiner Gemeinde? Es ehrt euch, dass ihr noch da sitzt, weil einige vermutlich keine Sekunde brauchten, um einfach zu sagen, nichts. Und dann auch noch frisch verliebt. Das klingt jetzt relativ vollmundig. Und ich selbst bin gespannt auf das, was das Evangelium sagt und was wir heute in den Gesprächen erarbeiten, ob wir diese Formulierungen nachvollziehen können. Und ich würde gerne nicht einfach nur mit meinem Leben anfangen oder meinen Gedanken, sondern das Ganze auf Gottes Wort, auf das Neue Testament gründen. Und wenn wir fragen, welche Schrift des Neuen Testamentes kommt denn in Frage, um die Liebe zur Gemeinde, die Begeisterung für die Gemeinde Christi in den Blick zu nehmen, dann müsste eigentlich jedem, der das Neue Testament kennt, der Epheserbrief einfallen. Ich kenne kein Schreiben des Neuen Testamentes, das so verliebt ist, wenn man es denn sagen will, in den Gedanken, in das Wesen, in die Grundlage der Gemeinde Jesu Christi. Und deshalb wollen wir unseren Text zunächst uns vor Augen führen. In Epheser 4, 15 und 16 heißt es: Lasset uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft, und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Es gibt für die Gemeinde Jesu Christi im Neuen Testament vermutlich kein weiterführenderes, kein erhellenderes Bild, eine Darstellung, als die Darstellung hier vom Leib Christi. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Die Gemeinde ist auch die Braut Christi. Die Gemeinde ist auch das Haus, der Tempel Jesu Christi. Aber ich glaube, am meisten hilft es uns weiter zu betrachten, was meint eigentlich das Neue Testament, wenn es von der Gemeinde als Leib Christi spricht. Zunächst hatten wir bei der Frage, was liebst du an der Gemeinde, ja, eine bestimmte Assoziation an deiner Gemeinde. Woran hast du gedacht? Na, deine Baptistengemeinde, Methodistengemeinde, freikirchliche Gemeinde, charismatische Gemeinde, dein Hauskreis, dein Jugendkreis, eben die Konkretion der Erfahrung von Gemeinschaft. Dann gibt es aber nicht eine Gemeinde, dann gibt es ja Tausende. Und viele sind dann noch bemüht zu unterscheiden. Ja, es gibt die evangelische Kirche in Deutschland, dann gibt es die Landeskirchen, dann gibt es die Gemeinschaften, dann gibt es die Jugendkreise, dann gibt es die Hauskreise. Und dann unterscheidet man, ja, Kirche ist natürlich das Ganze und Gemeinde ist die Mitte. Und dann gibt es irgendwo noch was Undefiniertes. Das sind dann die Hauskreise, Gebetsgemeinschaften, Schulkreise, Jugendkreise und so weiter. Schon hier ist es eine Offenbarung zu fragen, was versteht das Neue Testament unter Gemeinde? Und die Überraschung ist, es gibt nur einen einzigen Begriff für Gemeinde, nämlich die herausgerufene Ekklesia. Was ist die Gemeinde, in die ich mich verlieben soll? Nun, zunächst einmal ist die Gemeinde Jesu Christi die weltweite Gemeinschaft aller Zeiten, an allen Orten, von allen, die den Namen des Herrn Jesus anrufen. Deshalb die Testfrage, woran hast du gedacht, als du gelesen hast, was liebst du an deiner Gemeinde? Haben wir uns nicht dabei erwischt, wir haben an unsere Garage gedacht, an unsere kleine Kirche, an unsere Kathedrale, eben da, wo für uns Gemeinde verortet ist. Nein, du hast am falschen Ende angefangen. Die Gemeinde Jesu Christi ist die Gemeinschaft aller Heiligen, die je gelebt haben, je leben wird. Und ich verrate euch was, der schönere Gesang, der schönere Gottesdienst findet gerade zeitgleich im Himmel statt. Denn da sind ungezählte Christen, das ist der Leib Christi in seiner Größe und in seiner Ganzheit. Gemeinde Jesu Christi ist immer das Ganze. Und jetzt ist aber faszinierend, dass Gemeinde Jesu Christi eben auch die Christen in einem Land sein können, eben wie Deutschland, wie in Südamerika in einem Land oder in Afrika in einem Land. Es können die in dem entscheidenden Land in Deutschland sein, also in Baden-Württemberg, würden einige sagen. Und die anderen, die von woanders herkommen, die haben dann ihr Land, ihre Landeskirche oder ihre Abteilung oder wie immer im Blick. Es ist gleichzeitig die Versammlung aller Christen an einem Ort, unabhängig von Konfession und Gebäude. Und Gemeinde Jesu Christi ist, und das ist der eigentliche Hammer, die Versammlung von zwei oder drei Menschen, die im Namen Jesu Christi zusammenkommen und ihn anrufen. Es gibt immer wieder von Organisationen die Bemühung zu sagen, also Kirche, Gemeinde sind natürlich nur wir, Organisation, Institution. Und ihr dürft euch gerne auch außerhalb des Gottesdienstes treffen, aber das ist nicht Gemeinde Jesu Christi. Diese Unterscheidung gibt es biblisch nicht. Sondern immer wenn zwei oder drei Christen zusammen sind, haben sie Teil an der weltweiten Gemeinschaft aller Gläubigen, die je gelebt haben, leben werden und jetzt zurzeit irgendwo auf der Welt sind. Leidest du nicht auch manchmal daran, dass du in einem bestimmten Gottesdienst sitzt und sagst, das darf es doch nicht alles sein? Dass es nicht so läuft, wie es laufen sollte? Dass die Musik nicht so ist, wie sie sein sollte, die Predigt nicht so ist, wie sie sein sollte, dass die Menschen viel zu alt sind, sie da sind. Gell? Ihr hättet mehr ein bisschen irdisches Jerusalem gegenwärtig, nicht? Also unter 40 mal auch einer. Daran leiden wir. Das Faszinierende ist aber, wenn die Bibel von Gottesdienst spricht, dann meint sie zunächst den himmlischen Gottesdienst. Während immer wir mit schrägen Tönen einstimmen, haben wir Teil an dem himmlischen Gottesdienst. Wenn wir unseren Glauben bekennen, wenn wir gemeinsam beten, wenn wir Jesus, wenn wir den Vater im Geist anrufen, sind wir Teil einer Gemeinschaft. Die Realität der Gemeinde ist nicht beschränkt auf die Erfahrung, die ich vor Ort mache. Sich in die Gemeinde zu verlieben, in der du gerade bist, mag dir relativ schwer fallen. Aber den Reiz, die Schönheit, die Faszination der Gemeinde Jesu Christi, wie Christus sie sieht, zu sehen, wahrzunehmen und die Begeisterung zu teilen, das ist etwas ganz anderes. Wir haben hier drei Aspekte in unserem Text in Epheser 4. Lasset uns wachsen. Ja, das wollen wir natürlich alle. Und wir denken beim Wachsen daran, dass wir wachsen wollen an Zahlen, quantitativ. Mehr Spender, mehr Teilnehmer, mehr aktive Mitglieder. Wir machen Missionen, damit eben mehr zum Glauben kommen. Ja, es stimmt. Wenn man das Wesen der Gemeinde Jesu erkannt hat, wenn man Christus erkannt hat, dann wächst man auch quantitativ. Und die frühen Christen sind explodiert an Zahlen. Nur wir konzentrieren uns zu sehr auf die Phänomene, auf das Äußerliche. Das Geheimnis des Wachsens war im Neuen Testament ein ganz anderes. Denn Paulus sagt hier, lasset uns wachsen auf Christus hin. Das heißt, die Hauptsache ist Jesus Christus. Er ist das Haupt. Er ist das Zentrum. Er ist das Geheimnis der Gemeinde. Was macht die Gemeinde attraktiv? Was macht sie liebenswert? Es ist Jesus Christus. Und das meine ich nicht als ein formales Bekenntnis, denn wir sind ja schließlich christliche Gemeinde. Ich meine es inhaltlich, ich meine es konkret. Es ist die Person. Es ist die Person des Gottessohnes, der Mensch wurde, um die Liebe seines Vaters und seine Liebe vorzuleben, greifbar zu machen, erfahrbar zu machen. Es ist die Liebe, die Jesus gelebt hat, bis hin zum Kreuz und die der Vater bewiesen hat, indem er Jesus auferweckte, ihn zu seiner Rechten nahm. Und da ist er jetzt, nämlich als Person. Habt ihr auch euch was vorgenommen zum neuen Jahr, worin ihr wachsen wollt, was mehr werden soll, wie ihr weiterkommen wollt bis nächste Silvester? Wer hat eigentlich daran gedacht zu sagen, ja, ich will wachsen. Aber ich denke jetzt nicht an die Zahlen meiner Jugendarbeit, an die Zahlen meiner Missionserfolge, meiner Gemeindeerfolge. Ich denke an das Wachsen auf Christus hin. Der Epheserbrief ist deshalb faszinierend, weil er in der Fürbitte nicht sagt, ich bitte um mehr Kraft für euch, ich bitte um mehr Erfolg, ich bitte um mehr Sendung, um mehr Vision, ich bitte um mehr Aktivität, sondern er sagt, ich bitte Gott darum, dass ihr erkennt, was ihr in Christus schon immer hattet. Dass ihr erkennt die Liebe, die in dem Kreuz liegt. Dass ihr erkennt die Kraft Gottes, die in der Auferstehung liegt. Und dass Christus in euch Gestalt gewinnt, lebt und ihr erwachsen werdet im Glauben, indem ihr Christus durch euch leben lasst. Christus ist das Haupt. Nicht nur in der Weise, dass er die Hauptsache und die Mitte ist, das ist ja an sich schon mal hilfreich, im Streit der Gemeinden, der Bekenntnisse immer wieder zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich die Hauptsache, woran sollen wir uns orientieren? Eine Mitte zu haben ist immer gut, ein Zentrum zu haben. Aber er ist mehr als die Mitte, er ist das Subjekt, er ist der Handelnde, er ist der Mittelpunkt. Versuche von dir aus mit all deiner Kraft für Gott zu leben. Und du wirst scheitern, in Deutschland oder im Ausland. Versuche, dein Äußerstes für Christus zu geben. Aus Dankbarkeit, aus Liebe. Und du wirst scheitern. Christsein heißt nicht, für Christus mit aller Kraft zu leben. Sondern Christsein heißt, Christus durch mich leben zu lassen. Als den, der für mich gestorben und auferstanden ist. Ich war im Laufe von Jahrzehnten in den verschiedensten Gremien und bin in einigen heute noch drin. Und immer wieder wird gefragt, wie können wir reformieren, neu anfangen, wie können wir uns erneuern, wie können wir uns erweitern, was müssen wir strukturell neu machen, welche Methoden, welche Personen können uns helfen. Und alles ist zum Scheitern verurteilt. Ja, gewiss. Die Versuchung war manchmal da, dass man sagte, Pioniermissionar will ich werden, denn draußen ist alles anders, aber wir nehmen uns selber mit, das ist ja das Problem, sodass also die Sendung ins Ausland aus mir noch keine neuen Menschen macht. Ich bin immer derselbe, ob hier oder in Amerika oder Afrika. Überall ist Pioniermission angesagt, überall brauchen wir die Macheten, freilich nicht der äußeren Gewalt, sondern des Wortes Gottes. Es gibt nur einen, der das Geheimnis ist, der Gemeinde, und das ist Jesus Christus. Ich habe die ersten 2 Jahre meines Glaubens versucht, mit 15 kam ich zum Glauben, bis 17 habe ich versucht, für Christus zu leben, aus Dankbarkeit. Er hat so viel für mich getan, jetzt will ich aber was für ihn tun. Und ich habe noch eine Jungschar geleitet und noch eine Freizeit geleitet und war hier aktiv und da aktiv und alles war prima und gut und es war auch erfolgreich. Aber ich habe mich verausgabt, weil ich dachte, Christsein, Gemeinde sein bedeutet, für Christus zu leben. Wir können nicht als Menschen für Christus leben. Wir können nicht eine Gemeinde gründen. Wir können nicht in der Mission Menschen zum Glauben bringen. Wir können nicht mal einen Einzelnen hier in unserer Familie zum Glauben bringen. Das kann nur Christus selbst. Aber er will es ja durch uns tun. Er ist das Haupt. Und das Haupt will leben durch den Leib und durch die Glieder. Und es hat sich für mich alles geändert, als ich erkannte, Christsein heißt nicht, für Christus zu leben, sondern mit ihm zu leben, aus ihm zu leben, ihn durch mich leben zu lassen. Meine Hand ist die ganze Zeit relativ aktiv und gestikuliert hier rum. Ist das die Hand? Ja, letztlich ist es gar nicht die Hand, es ist das Haupt. Das Haupt, das durch die Hand lebt. Nimm von dem Eckstein das Haupt ab und die Hand ist relativ meinungslos. Ich gucke einen Anästhesisten an, nicht? Er bestätigt es nickend nicht. Also viel an Bewegung bleibt von Eckstein nicht übrig, wenn du den Kopf wegnimmst. Es kommt vom Haupt her. Christsein bedeutet, Christus durch mich leben zu lassen. Er ist das Subjekt der Gemeinde. Aber noch mehr. Schau auf die Gemeinde Jesu Christi, kann man sich in die verlieben? Nun, das Attraktivste an der Kirche Jesu Christi ist nicht die Kirche, es ist der Genitiv, Jesu Christi. Es mag sein, dass du die konkrete Gestalt von Gemeinde, der du lebst, nicht liebenswert finden kannst. Dann hast du sie aber noch nicht mit den Augen Jesu gesehen. Die Schönheit der Gemeinde liegt nicht in ihrer eigenen Erscheinung. Die Schönheit der Gemeinde liegt in den Augen Jesu. Von ihm kann man wirklich sagen, er hat sich in seine Gemeinde verliebt. Und das ist das Wesen der Liebe Gottes. Gott liebt uns nicht, weil wir wertvoll sind, sondern wir entdecken einen unendlichen Wert, wenn wir kapieren, in Jesus Christus hat mir Gott eine Liebe gezeigt, die mir gilt. Ich bin ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Ich bin ein Geschenk, das Gott sich selbst gemacht hat. Das sehe ich nicht im Spiegel, das sehe ich nicht im Zeugnis meiner Prüfungsleistungen, dass ich ein Geschenk bin, das sehe ich nur, wenn ich ins Neue Testament schaue, ins Evangelium und wenn ich es mir zusprechen lasse von anderen Christen. Ja, Jesus Christus ist in euch, so darf man das wohl sagen, verliebt. Er ist mehr als verliebt, er liebt euch leidenschaftlich, so wie ihr jetzt da sitzt. Und wenn du jetzt ausblenden willst, ja, der kann das von da vorne sagen, der guckt mir ja nicht ins Herz. Ich sage das ja nicht von mir aus und von dem aus, was ich sehe. Ich sage es von dem aus, was von Christus her und seiner Liebe gilt. Es gibt niemanden in diesem Raum, den Christus nicht vollkommen liebt. Die Schönheit der Gemeinde ist nicht an ihrer Erscheinung abzusehen, sondern an den Augen Jesu, an seiner Freude. Gott freut sich an dir. Er freut sich an euch. Eigentlich kann man sagen, du musst nur Christus verstehen und dann hast du alles verstanden. Ja, das stimmt. Und es gab auch eine Zeit, in der ich es lernen musste, mir an Christus genug sein zu lassen. Und nach aller Gemeindebegeisterung zu verstehen, was ist eigentlich das Haupt? Was trägt im Alltag? Was trägt im Misserfolg? Was trägt in der Einsamkeit? Ja, es gibt Phasen, da wirst du nichts haben als den Jesus Christus, den du nicht siehst, und das Neue Testament als seinen Liebesbrief, der aber eben ja schwarz auf weiß gedruckt ist und nicht zu fühlen, nicht zu riechen und nicht zu begreifen. Aber, und das ist jetzt der zweite Punkt, Christus lebt durch seine Gemeinde, durch seinen Leib. Und das ist eine Erfahrung, die wir alle gemacht haben, sonst wären wir heute nicht hier. Gottes Liebe ist, so sagt es das Neue Testament und das Evangelium, Gottes Liebe ist vollkommen. Aber Gottes Liebe ist im Alltag, im Leben unseres Landes, in unserer Geschichte nicht eindeutig ablesbar. Das heißt, ich habe Gottes Liebe, aber die kann ich nicht einfach erkennen, die ist nicht verfügbar, die ist nicht abrufbar. Auf der anderen Weise habe ich die Gemeinde Jesu Christi, die ist wahrhaftig nicht vollkommen, aber die ist erfahrbar und die ist konkret. Und jetzt kommt es zu dem Geheimnis der Gemeinde Jesu Christi, dass ich nämlich Gottes vollkommene Liebe, die nicht unmittelbar erfahrbar ist, erfahren darf in der menschlichen Liebe, die immer unvollkommen bleibt, aber konkret mir Gottes Liebe widerspiegelt und erfahrbar macht. Die Bedeutung der Gemeinde ist, dass sie die Liebe Christi verkörpern darf, soll und auch tut. Und so werden wir alle eine irgendwie ähnliche Erfahrung wie ich gemacht haben. Wir sind heute Christen, weil der Leib Christi in irgendeiner Weise uns einmal Christus veranschaulicht hat. Bei mir begann das äußerst ungeschickt, wenn man von Idealen ausgeht. Ich wurde nach der Konfirmation von einem Schulkameraden eingeladen in einen CVM-Jugendkreis. Und er lud mich ein und war ganz ängstlich, ob ich komme und nachdem ich gekommen bin, ob es mir auch gefällt. Und an dem Tag war absoluter Worst Case, nämlich der Leiter des Kreises war ausgefallen und der Stellvertreter hat irgendwie verpennt. Auf jeden Fall saßen da nur ein paar Jugendliche, die gerade selbst ein halbes Jahr, ein Jahr dabei waren oder zwei, saßen beieinander und guckten sich alle an, was machen wir denn jetzt? Und einige waren verlegen und haben gesagt, jetzt haben wir neun hier und es ist überhaupt kein Leiter da. Die haben kein richtiges Programm gemacht, die versuchten ein Lied zu singen, aber wenn du Jungenschaftler vom CVM mit 14, 15 Jahren Lieder singen hörst, nicht? Das ist kein Grund zum Glauben zu kommen, da kommt man trotzdem zum Glauben, nicht deswegen, nicht? Dann hat einer die Idee gehabt, ja, dann spielen wir halt irgendwas. Ich weiß bis heute nicht mehr genau, was es war, ob Monopoly oder Rommi oder irgendwas. Also Gesellschaftsspiele war ja ein kleiner Kreis. Und am Schluss hat einer gesagt, jetzt müssen wir noch beten. Also hat sich einer ein Gebet abgezwungen. Es ging alles daneben. Und mein Freund ärgerte sich schwarz und er war traurig. Und als wir das Treppler runtergingen von dem kleinen Jugendhaus, da sagte er, Gernze Achim, du kommst nicht mehr wieder. Ich habe gesagt, doch. Warum? Es war nicht die Predigt. Es gab gar keine Predigt an dem Tag. Und ich habe nichts gegen Predigten, ich halte sie ja immer. Es war nicht die Musik. Und ich habe nichts gegen Musik, ich liebe sie und praktiziere sie auch selber. Und ich weiß, dass schöne Musik schöner ist als hässliche Musik. Es war einfach die Art, wie hier die Jungen miteinander umgingen. Wie sie gewonnen haben bei Gesellschaftsspielen und wie sie verloren haben. Wie sie mich aufgenommen haben und begrüßt haben. Ich habe die Gemeinde, Gemeinde Christi lieben gelernt in einer absolut missratenen Situation. Die Pointe ist jetzt nicht, geht nach Hause, bereitet euch nie mehr auf eine Jugendstunde vor, haltet Gottesdienst unverantwortlich, stimmt eure Gitarre nicht. Es muss ja sowieso der Heilige Geist machen. Das wäre die falsche Konsequenz. Es ist unsere Ehrfurcht gegenüber Christus, unsere Ehrfurcht gegenüber unserem Auftrag, dass wir unser Äußerstes geben, uns gewissenhaft vorbereiten, das Schönste veranstalten, was wir können und darin unsere Liebe auch zum Ausdruck bringen. Aber das Geheimnis ist nicht die Perfektion unserer Veranstaltungen, die Perfektion einer Bühnenschau eines Gottesdienstes. Das Geheimnis ist erstens, dass Christus selbst hörbar, greifbar, erfahrbar wird, dass er im Mittelpunkt steht, dass es um ihn geht und er als der Lebendige verstanden wird. Und zweitens, dass wir verstehen, dass wir Christus und seine Liebe verkörpern dürfen und in unserem Umgang miteinander ihn verkörpern. Das Bild von dem Leib ist deshalb so faszinierend, weil der Organismus das Gegenteil ist von unserer Gesellschaft und leider auch von vielen unseren Gemeinden. Es gibt am Organismus, nämlich in der Vielzahl aller Glieder, keine Konkurrenz. Es ist immer ein Miteinander, in der es darum geht, dass jeder zur Geltung kommt, dass es jedem gut geht und wir die Erfahrung des Wir machen, des Wahrnehmens und der Wertschätzung. Niemals hat meine linke Hand mit der rechten Hand einen Streit darüber geführt, wer wichtiger ist. In meinem Fall würde die Linke gewinnen, weil ich Linkshänder bin. In eurem Fall meistens die rechte Hand. Auf den Gedanken kommt man gar nicht. Tut es irgendeinem Glied weh, dann wird eben vom ganzen Körper überlegt, wie kriegen wir das mit dem Kratzen hin? Kommen die Füße besser hin oder die Hände hin? Der ganze Körper kümmert sich um das Wehwehchen eines einzelnen Gliedes. Und wenn es nicht weh tut, fragt jedes Glied, hier bin ich, was kann ich tun? Ich bin bereit. Es gibt keine Ich-Sucht im Organismus. Die Ich-Zentriertheit ist fremd. Es geht um die Erfahrung des Wir. Und wenn ich zum Glauben kam und soll es festmachen an Erfahrungen, die ich gemacht habe, dann war es diese Erfahrung des Wir in der Gemeinschaft. Zu Beginn mit 15 im CVM mit allen Zeltlagern und allen Schlachten, die wir führten und Schlägereien, die wir machten. Das alles gehörte da zum geistlichen Programm. Da war es die Phase, was man so mit 15 braucht. Und ab 17 war es meine Erfahrung in der Klostermühle der Fackelträger. Einige sind heute ja auch hier, wo ich eine Bibelschule entdeckte. Und wann immer ich Schule frei hatte oder mir nehmen konnte oder es unauffällig war, wenn ich schwänzen konnte, bin ich mit dem Fahrrad, mit dem Moped, dem Motorrad, dann gab es ein 2CV, das ist so eine fliegende Ente, nicht? Bin ich immer da hingefahren. Was habe ich da gesucht? Was habe ich da gefunden? Es war das Wir. Und meine Wende, die ich mit 17 erlebte, dass ich erwachsen wurde im Glauben, war in der Tat die Erfahrung, dass wir innerhalb dieser Gemeinschaft einer Bibelschule von 80 eine kleine Gruppe hatte von 5 bis 7, bei der wir plötzlich dieses Wir entdeckten. Gebetsgemeinschaft machen, ohne sich vorher überlegen, was sage ich denn, und wenn der andere es schon betet, zu sagen, Mist, jetzt muss ich was Neues überlegen, sondern zu beten, ohne vorher zu überlegen, was ich sage, weil ich vertraue, weil ich mich fallen lassen kann. Da wurden wir voreinander offen und wahrhaftig, ohne Feigenblätter und Masken. Und wir merkten plötzlich, die anderen lieben uns mehr und bejahen uns, wenn wir wahrhaftig sind und nicht angeben, nicht immer unsere Schokoladenseite zeigen, sondern wenn wir wir selbst sind. Das Wir ist die Grunderfahrung des Glaubens. Denn als Menschen sind wir nicht nur auch Beziehungswesen, sondern wir sind zunächst Beziehungswesen. Unsere Identität liegt nicht im Ich, unsere Identität liegt in der Beziehung. Das gilt natürlich vor unserer Geburt, die 9 Monate, da gab es uns nicht ohne unsere Mutter. Das gilt natürlich auch nach der Geburt, weil man Menschenkinder nicht aussetzen kann, dann würden sie krepieren. Man muss also Menschenkinder pflegen. Aber es gilt, auch wenn es nicht den Anschein hat, für jede Erwachsene und jeden Erwachsenen. Das Entscheidende unserer Identität, unserer Gewissheit, unserer Freude, unserer Liebesfähigkeit, unserer Begeisterungsfähigkeit liegt in der Erfahrung der Gemeinschaft des Leibes, des Organismus und des Wir. Hier sind wir wir selbst. Von Christus vollkommen geliebt, wird es uns vermittelt in der Gemeinschaft der Menschen, die unvollkommen lieben, aber die es greifbar machen und erfahrbar für uns selbst. Ja, als ich das mit 17 einmal erlebt hatte, hatte ich den Eindruck, jetzt habe ich den Himmel auf Erden schon mal erlebt und fuhr nach Hause und habe gesagt, wo finde ich jetzt die Gemeinde, in der ich diese Erfahrung perpetuieren kann und auf Dauer habe. Das Highlight dieser Gemeinschaftserfahrung, und zwar nicht nur beim zum Glauben kommen und der ersten Begeisterung, sondern dass ich plötzlich kapierte, es gibt es schon Himmel auf Erden. Es gibt es schon die Erfahrung von Annahme, von Wertschätzung. Hier bin ich geborgen, hier bin ich zu Hause. Und ich habe manche Woche mich zurückgesehnt nach diesem Highlight einer geistlichen Erfahrung, Gemeinde Christi schon auf der Erde vollkommen, und habe gesucht und mich orientiert. Und ich glaube, in der Phase, in der ich damals mit 17 war, sind unendlich viele Christen in Deutschland auf der Suche nach der idealen Gemeinde. Auf der Suche der Aufdauerstellung einer Höhenerfahrung, die ich auf dem Berg gemacht habe, in einer bestimmten Situation, die geistlich ganz verdichtet und glaubwürdig für mich war. Und wir kommen begeistert von Bibelschulen, von Freizeiten, von Kongressen, und sagen unserer Gemeinde, da war es super, bei euch ist es blöd, jetzt müssen wir euch verändern, damit ihr so seid wie die, von denen wir kommen. Das kommt immer unheimlich stark, sodass wir am Ende von Freizeiten und Bibelschulen immer sagen, das erste halbe Jahr erzählt erstmal gar nichts, sondern lebt es erstmal, damit ihr nicht die Gemeinden frustriert und den ganzen Hass auf euch zieht, weil wir dort suchen. Und es gibt das Gemeindehopping, dass man verliebt ist in diese Organisation, in jenen Kongress, in diese Bewegung. Und dann wechselt man auch seine Konfessionen. Eure Großeltern und Urgroßeltern, die wurden so getauft, wie sie gestorben sind, möglichst noch vom selben Pfarrer. Nicht, da gab es immer nur Kontinuität. Heute ist es ganz anders, nicht, dass man zwischen Geburt und zwischen Beerdigung also so viele Dutzend von Gemeinden, Gemeinschaften und Organisationen erlebt hat. Das ist das absolute Gegenteil. Bedeutet es, dass wir nach Hause gehen und sagen, okay, es lohnt sich, eine liebenswerte Gemeinde zu suchen. Ich habe 2 Jahre lang die ideale Gemeinde gesucht und habe sie nicht gefunden. Und habe dann beim Lesen des Neuen Testamentes kapiert, es ist die falsche Suche, es ist die falsche Frage. Warte nicht auf die ideale Gemeinde, sondern fang an, für andere die reale Gemeinde zu verkörpern. Teil der realen Gemeinschaft zu sein. Es ist faszinierend, gesegnet zu werden. Es ist faszinierend, von der Gemeinschaft getragen zu werden. Aber das ist die Phase des Kinderglaubens, wie wir auch als kleine Kinder eben betüttelt und versorgt und ernährt und gewärmt und trockengelegt werden mussten. Das ist die Phase des Kinderglaubens. Und sehr viele Christen werden nie erwachsen, weil sie immer noch in der Haltung der Erwartung ihrer Kirche gegenüber sind. Man sprach lange Zeit von der Kirche als der Mutterkirche. Wenn Katholiken das machen, dann hat das noch mit der Mariologie zu tun, also mit der Vorstellung von Maria und dem Zusammenhang der Kirche. Aber Mutterkirche sagen auch viele Evangelische, die gar nicht katholisch sind. Warum? Nun, es zeigt meine unreife Erwartung. Und wie oft habe ich in den Gesprächen, ob mit Externen, die kirchenfern sind, oder mit ganz Frommen, immer wieder mit dem Frust zu tun, dass Leute klagen, meine Gemeinde, der Pfarrer, der Prediger, die Missionarin, die haben mich enttäuscht. Okay, der Frust muss raus. Aber nach einer Stunde muss man sagen, jetzt haben wir uns ausgemüllt. Jetzt geht es doch um die Frage, was ist deine Situation und wie geht es weiter? Es war für mich ganz faszinierend zu erfahren, dass da, wo ich aufhöre, nach der idealen Gemeinde zu fragen, und mich Christus zur Verfügung stelle, dass er durch mich seine reale Gemeinde aufbaut, dass ich da plötzlich Freude erfahre. Als ich das erste Mal als Jungscharleiter erlebte, dass ein Junge zu mir kam und sagte, ich möchte mit dir diskutieren, ich bin nicht Christ. Und am Ende des Gespräches und des gemeinsamen Gebetes, und das er bat, er rausging, mich anstrahlte und sagte, Hans-Joachim, ich glaube, jetzt bin ich Christ. Das war für mich die liebenswerteste Erfahrung mit der Gemeinde Jesu Christi. Das war nicht das geilste Konzert, das war nicht der topste Event, sondern das war Höhepunkt von Gemeindeerfahrung. Christus gebraucht mich, um Menschen zu lieben, um Menschen das Evangelium zu erklären, seine Liebe zu verkörpern. Er gebraucht mich, um Tote lebendig zu machen, um verzweifelnden Glauben zu schenken. Dass das mein ganzes Leben lang jetzt auch noch mein Beruf sein durfte, das ist eine Zuspitzung, die ich natürlich persönlich über alle Maßen schätze. Und dass ich so seit Jahrzehnten das erfahren darf, ich muss nicht nach der Gemeinde suchen, sie ist überall schon da, von Christus vollkommen geliebt. Ich darf selbst Teil dieser Gemeinde sein, und den Organismus mitwachsen lassen, indem ich selbst andere ermutige zu wachsen und selbst wachse. Das ist toll. Aber die größte Freude und Überraschung habe ich gar nicht in der Gegenwart. Die größte Freude hatte ich bei der Entdeckung. Und das waren ganz kleine Kontexte, Einzelgespräche. Meine erste Großevangelisation mit 15 Menschen, die ich mit 19 hielt, und da kamen Leute zum Glauben. Das war eine Grunderfahrung. Und man kann es auf die Formel bringen, es ist absolut schön, von Gott gesegnet zu werden. Aber ich verrate euch, es ist noch viel schöner, von Gott zum Segen gebraucht zu werden. Selbst zu empfangen ist toll. Und versteht mich nicht falsch, ich rede das nicht klein. Hätte ich es nicht gefühlt, hätte ich es nicht erfahren, hätte ich nicht die Gemeinschaft gehabt und die Höhepunkte, ich hätte es ja alles nicht verstehen können. Ich brauche auch das Griffige. Aber das, was trägt, das, was wirklich liebenswert ist, ist, die Menschen mit Gottes Augen zu sehen und Christus durch uns leben zu lassen. Jetzt kannst du sagen, ja okay, da waren jetzt einige auf der Bühne, der eine ist ordinierter Pfarrer, die anderen beiden gehen in hauptamtlichen Dienst, der jetzt redet, der ist auch ordiniert und war noch an der Uni. Also das betrifft ja die Hauptamtlichen, und Jumiko bedeutet dann eben, da ist eine Auslese von 1 Promille von denen, die ins hauptamtliche Amt gehen. Aber das ist die Faszination des Bildes vom Leib Christi, die Pointe liegt ganz woanders, nämlich beim dritten Punkt. Erstens die Entdeckung von Christus. Zweitens die Entdeckung des Organismus. Die Gemeinde ist ein Wir, ein Organismus. Und drittens die Wiederentdeckung des Ich im Wir, in Du, in der Begegnung. Paulus kommt auf das Bild, nicht hier, in 1. Korinther 12. Und zwar in einer Situation, wo Christen daran leiden, dass sie nicht so können, wie sie wollen, dass durch sie nichts passiert, dass das nicht spekulativ ist, jetzt zu bewundern, alles, was sie da haben, sondern dass das, was sie erleben, völlig platt und minderwertig ist. Da gab es in Korinth, 1. Korinther 12, einige Christen, die sagen, wir können Kranke gesund machen. Andere, wir können in Sprachen reden. Die Dritten wieder, wir haben Weisheit. Alle haben angegeben, das war nicht wir orientiert, das war ich orientiert. Und all die anderen, die Laien, die nicht so herausragende Gaben hatten, die nicht hauptberuflich dabei waren, die sagten ja, wir sind ja nur Gemeindeglieder, wir sind untergeordnet. Und Paulus sagt, nein, ein jedes Glied am Leib Christi ist gleich wertvoll. Wir unterscheiden die Glieder an unserem Leib nicht nach ihrer äußeren Bedeutung. Wir bewerten sie nicht. Du fragst die Glieder nicht, ob sie wichtig sind. Du fragst nur, ob sie wesentlich sind, ob sie eigentlich sind, ob sie der Aufgabe entsprechen, für die sie gedacht sind. Die Grundlage der Gemeinde ist das Bewusstsein. Es gibt hier kein Oben und Unten, kein Wichtig und Unwichtig. Ja, es gibt verschiedene Gaben, es gibt auch verschiedene Ämter und es ist auch sinnvoll, dass man Ämter hat, dass man Strukturen hat, das alles ist unbestritten. Aber das Geheimnis der Gemeinde ist die Gleichwertigkeit aller Menschen. Und diese Gleichwertigkeit wird nicht hergestellt durch die Struktur, nicht hergestellt durch deine Bedeutung in der Gemeinde oder Gesellschaft. Sie ist alleine durch den Blick Jesu Christi gegeben. Weil Jesus Christus die Gemeinde Jesu Christi liebt. Deshalb ist sie liebenswert. Weil Jesus für jede und für jeden aus Liebe gestorben ist. Deshalb sind sie unendlich wichtig. Ich erinnere mich daran, dass wir einmal eine Freizeit machten, da war ich schon 19 und da war die Hütte wohl nicht ganz koscher. Da habe ich mir irgendein Ungeziefer in meinen Bauchnabel reingeholt und anschließend gab es eine jämmerliche Entzündung, sodass ich im Bett lag und mich nicht bewegen konnte. Und mein Freund rief dann beim Arzt an und sagte, ich habe hier einen liegen, der hat eine Bauchnabelentzündung. Da fragte der Arzt, wie viele Wochen ist der denn? Und als er sagte, der ist 19 Jahre alt, dann hat er gleich wieder aufgelegt. Beim zweiten Arzt hat er länger erstmal eingeleitet, damit er nicht gleich wieder auflegt. Da habe ich überhaupt mit 19 erst wieder mich daran erinnert, dass ich einen Bauchnabel hatte, weil er Probleme machte. Den hatte ich vorher vergessen. Mein Bauchnabel hatte seine Zeit. Da war er unentbehrlich. Mehr oder weniger über 9 Monate in zunehmendem Maße unentbehrlich. Aber dann hatte er seine Funktion erfüllt. Und bis zu diesem 19. Jahr, 20. Lebensjahr, war er ganz still und würdig und identisch. Kannst du so identisch sein als Christ, auch in einer Phase der Bedeutungslosigkeit? Einfach nur, weil du geliebt bist und weil du dazugehörst? Solange wir unsere Bedeutsamkeit, unsere Identität und Begeisterung von unserer Unentbehrlichkeit abhängig machen, sind wir schon auf dem falschen Zug und fahren in die falsche Richtung. Mein Wert liegt ganz alleine darin, dass Christus mich vollkommen liebt. Das ist es, was mich trägt. Wenn ich morgens aufstehe und sage, der Tag lohnt sich, dann nicht deshalb, weil ich sage, heute läuft diese Jungscharstunde nicht ohne mich und in der Gemeinde wird die Gitarre nicht gestimmt, wenn ich nicht komme. Das sind Oberflächlichkeiten. Der Tag ist sinnvoll, weil ich vollkommen geliebt bin und weil ich den Ort habe, an den er mich gebraucht. Wir sollen als Glieder am Leib Christi nicht wichtig sein wollen, sondern wesentlich sollen wir sein. Und jetzt wird es schwierig, wenn ich dich nämlich frage, wann bist du eigentlich wesentlich? Dann ist das eine Frage, die für uns ganz neu sein kann. Weil wir immer nur nach äußerer Wichtigkeit gehen. Wir orientieren uns an denen, die vorne stehen, die wir verehren, zu denen wir hochgucken. Und dann sagen wir, so stelle ich mir Christsein vor. Aber am Leib gibt es ja nicht nur Zungen, sondern es gibt auch Ohren, es gibt nicht nur Augen, es gibt auch Füße. Und es macht gar keinen Sinn, wenn ich mit meiner spezifischen Bestimmung und Berufung mich an anderen mit einer anderen Berufung orientiere. Das bewirkt in mir nun Minderwertigkeitsgefühle. Es geht alleine darum herauszufinden, was will Christus mit mir machen? Wo kann er mich gebrauchen? Und da geht es nicht darum, hauptamtlich muss ich erst im Dienst sein. Nein, Christus kann genauso mich gebrauchen in einem ganz profanen Beruf, in einer Familiensituation, in meiner Nachbarschaft. Und wenn ich es da nicht lerne, werde ich es nicht dadurch lernen, dass ich Theologie studiere oder auf eine Bibelschule gehe, denn ich komme als derselbe zurück, es sei denn, dass ich Christus mitbringe und habe ihn neu entdeckt. Wir sind für Christus absolut unentbehrlich aufgrund der Liebe, die er zu dir und zu mir hat. Und jede und jeden von uns will er vollkommen gebrauchen. Wir sollen wachsen zu ihm hin. Wie wächst der Leib? Nun, der Leib wächst durch das Wachsen der einzelnen Glieder. Der Leib wächst durch das Wachsen der einzelnen Glieder. Indem wir wachsen auf Christus hin und ihn in uns wachsen lassen. Dadurch wird er greifbar für andere Menschen. Wann immer du in eine neue Gemeinde kommst, wirst du gefragt, wir haben hier eine Aufgabe, kannst du die übernehmen? Es wird immer ein Deckel für einen Topf gesucht. Und dann kommst du irgendwo hin und dann fragen die dich, kannst du bis drei zählen? Und dann sagst du, ja, bis drei schon, vielleicht sogar bis vier. Okay, dann wirst du der Kassenwarte, er ist uns gerade davon gelaufen. Und wir sind in unseren Gemeinden, in unserer Jugendarbeit immer bedürfnisorientiert und notorientiert. Und manchmal wird sogar gesagt, die Not ist so groß, da müssen wir noch gar nicht mehr nach der Berufung fragen. Jeder weiß doch, was er zu tun hat. Das ist aber eine Fehlform. Es kann mein Auge nicht die Aufgaben der Füße erfüllen und meine Hände nicht die Aufgaben der Ohren. Die Not ist keine hinreichende Berufung. Es stimmt nicht, dass das, was vor den Füßen liegt, immer schon deine Berufung ist. Denn dann würde ja niemals jemand nach Afrika oder nach Amerika gehen, denn er käme ja gar nicht aus Stuttgart raus vor lauter Not, die hier schon greifbar ist. Und wir haben heute mit unseren Medien, unserer Kommunikation eine Situation, die uns schon erschöpft, bevor wir überhaupt was getan haben. Du musst nur die Nachrichten lesen und sehen und gucken und dann hast du so viel Not in der Welt, dass du sagst, jetzt muss ich schlafen gehen, ich bin schon ganz erschlagen. Du kommst gar nicht mehr dazu, wenn du dich von allem berufen fühlst und kurz vor Weihnachten kriegst du so viel Spendenaufrufe, du wärst schon millionenfach verunsichert und verschuldet, wenn du all den Spendenaufrufen nachgekommen wärst. Die Orientierung an der Not führt in die Irre, Frustration und Verzweiflung. Nein, es ist umgekehrt. Die Frage ist, Herr, wo bin ich die richtige Person zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Wort, bei der richtigen Person? Die Frage ist nicht, wo besteht Not in unserer Kirche oder Gemeinde, Not in der Welt, sondern was ist die Not, zu der Christus mich hinschicken will? Es geht nicht um äußere Bedeutsamkeit und Anerkennung. Es geht alleine um die Frage, Christus, was willst du durch mich leben? Und dazu brauchen wir Christus in seinem Heiligen Geist und er ist nicht ersetzbar. Wir können nicht nach Hause gehen und sagen, jetzt haben wir es kapiert, jetzt machen wir es alleine. Wir müssen ihn mitnehmen, dafür wohnt er auch in uns. Zu den Korinthern sagt zum Abschluss Paulus, 1. Korinther 3, wenn Christus wiederkommt, wird sich erst zeigen, wie wesentlich unser Leben war in der Gemeinde, in der Liebe und im Dienst für Christus. Und dann wird sich in dem Licht seiner Liebe und Herrlichkeit manches als Holz, Heu und Stroh erweisen und anderes als Gold, Silber und edle Steine. Und mancher Hauptamtliche wie wir, der wird da oben ankommen mit einem ganzen Heuwagen und wird denken, wenn er an Petrus vorbeirauscht, jetzt macht er schwer Eindruck da oben, was er in seinem Lebenswerk alles gemacht hat. Wir lieben diese Leporello-Kalender als Hauptamtliche, da kann man der Gemeinde immer zeigen, ich bin ja so ausgelastet, nicht? Wir kommen dahin. Und dann kommen wir durch die göttliche Waschstraße und Gold, Silber und Edelstein ist nicht viel dabei, sondern Holz, Heu und Stroh geht auf in Asche und lichterlohem Feuer. Und dann kommt irgend so ein kleines Gemeindeglied, das traut sich gar nicht durch den Haupteingang, sucht den Lieferanteneingang. Und dann sagt Petrus, nein, jetzt musst du auch durch die Waschanlage durchgehen. Und dann fällt bei so einer alten Oma, die ihr Leben lang nur in Fürbitte Menschen getragen hat, in der Gemeinde, in der Familie, in der Mission. Die geht da durch und in ihrem kleinen Täschchen finden sich Gold, Silber und Edelsteine, und die weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Christus ist nicht entscheidend, wie wichtig du in der Gemeinde bist. Christus ist allein entscheidend, ob du ihn liebst und die Menschen, die er liebt. Ich werde verliebt sein in die Gemeinde Christi, wenn ich Christi Liebe erkenne. Christi Liebe zu mir und Christi Liebe zu seiner Gemeinde. Für ihn ist die Gemeinde Jesu Christi schon vollkommen. Das können wir noch nicht sehen unter Absehung von Christus. Und wir sehen uns nicht vollkommen, aber seine Liebe ist es schon. Und jetzt sollen wir wachsen, nicht in der Leistung, nicht im Erfolg, wachsen in der Erkenntnis. Alles Entscheidende habt ihr heute Morgen schon. Es kann gar nichts mehr dazukommen, außer der Erkenntnis, was ihr habt. Christus liebt euch vollkommen und er will durch euch leben, dass die Welt es sieht. Dankeschön.